Schönen guten Nachmittag. Vielen Dank. Markus, würdest du mir das vielleicht so darüber stellen? Darf ich mir das, geht sich das aus? Danke. Ich glaube noch, dass man es wirklich gut sieht, weil da ist schön dekoriert. Danke, danke. Schön, euch alle zu sehen. Wer hat schon Rheindling gegessen? Es hat noch niemand Rheindling gegessen? Ah, doch, doch, doch. Wer hat schon vorgebackt und eingefroren? Nein? Ach, ich habe gedacht, das wäre jetzt ein heißer Tipp gewesen. So, wenn du nächste Woche nicht in Kärnten bist, komm vorbei. Ja? Komm vorbei. Es wird auch nächste Woche ein super Gottesdienst sein. Ostern. Ich habe es am Mittwoch in der Teamnight schon kurz erwähnt. Ich denke mir so jedes Jahr, jetzt verstehe ich das Kreuz, jetzt verstehe ich die Auferstehung. Und dann kommt es wieder und ich denke mir, ich habe eigentlich gar nichts verstanden. Ich weiß immer noch nichts und bin jedes Jahr aufs Neue tiefgepackt und ich hoffe, ich werde während der Predigt nicht anfangen zu weinen, weil es berührt mich und ich hoffe, es berührt auch dich. Und ich hoffe, es ist eine Einladung an dich, näher zu kommen an das, was unser wunderbarer Jesus, von dem wir heute gesungen haben, getan hat. Wir stehen am Beginn einer sehr besonderen Woche, einer Woche, die, ich finde, die hat es richtig in sich und diese Woche ist eigentlich sehr paradox. Eine Woche von Esel bis Grab. Feierlicher, freundschaftlicher Stimmung, gemeinsamen Essen und Verrat, Betrug, Verlassensein. Eine Woche, wo Öl ausgegossen wird, Füße gewaschen, letzte Worte und letzte Gebete gesprochen. Eine Woche von Jubel, aber auch von Leiden, von Todesurteil. Eine Woche von Tod und Auferstehung, von Sterben und Leben. Wo beginnt Ostern? Was ist der Anfang von Ostern? Als Jesus den Esel holen ließ? Als Jesus zigmal von seinem Tod sprach, aber die Jünger haben es nicht verstanden? In der Krippe? Zu Weihnachten? Als Jesus geboren wird? Wo beginnt Ostern? Bei den Propheten im Alten Testament, die voraussagen, dass der Messias kommt, die Worte der Hoffnung sprachen zum Volk Israel im Exil? Beim Bau des Tempels unter Salomon? Endlich wohnt Gott in einem Tempel. Als David den Psalm 22 schrieb, den Jesus dann am Kreuz zitiert. Als Josua mit dem Volk ins verheißene Land zieht. Oder als Gott Mose genaue Anweisungen gibt für das Zelt der Begegnung. Wie Gott wohnt unter den Menschen. Genauso wie die Menschen im Zelt. Wo Gott Mose die 10 Gebote gibt. Beginnt dort Ostern? Beginnt Ostern, als Mose die Israeliten aus Ägypten herauszieht und befreit und sie von Gott befreit werden? Oder bei Abraham, als Gott zu ihm sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde und du wirst Nachfahren so viele bekommen, wie du Sterne im Himmel nur zählen kannst. Wo beginnt jetzt Ostern? Und ich würde sagen, es beginnt noch früher. Es beginnt am Anfang. Ostern beginnt in 1. Mose, in Genesis. Da beginnt Ostern. In 1. Mose lesen wir, dass Gott die Welt schuf und er schuf den Menschen in seinem Ebenbild, schuf er sie. Und es war diese perfekte Harmonie zwischen den Menschen, aber auch zwischen Gott und den Menschen. Und Gott war den Menschen so nahe, dass er einfach herumspaziert ist im Garten. Und jetzt wäre die Idee gewesen, dass dieser perfekte Zustand von den Menschen ausgebreitet wird. Falls du das nicht gewusst hast, Garten Eden war nicht die ganze Welt. Das war nur ein Teil der Welt. Und der Auftrag wäre gewesen, an die Menschen diesen Garten Eden auszubreiten. Aber damit das Ganze auch irgendwie freiwillig passiert und nicht fremdgesteuert und zwangsbeglückt, hat Gott den Menschen und dir und mir einen freien Willen gegeben. Und er ließ die Menschen entscheiden. Und das tut er auch heute. Er lässt dich entscheiden. Und er ließ Adam und Eva entscheiden, ob sie das, was er sagt, ob sie dem vertrauen, ob sie dem glauben, ob sie gehorsam sind. Und Adam und Eva haben es nicht ganz hingekriegt. Und dann ist das, was passiert, was Gott gesagt hat, hey, wenn ihr die Früchte von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Und sterben bedeutet Trennung von Gott. Und Gott hat sie mussten den Garten Eden verlassen. Er hat den Weg zum anderen Baum versperrt, zum Baum des Lebens. Und hier beginnt Ostern. Weil hier beginnt die Geschichte, wie Gott einen Plan gefasst hat, dass Menschen wieder in diesen perfekten Zustand mit ihm kommen können. Dass da, wo der freie Wille sozusagen versagt hat, damit dieser Zustand wieder erreicht wird. Und nicht nur für einzelne Menschen, sondern dass sich das wieder ausbreitet. Das nennen wir heute Reich Gottes bauen. Und Gott hat immer wieder versucht, Menschen dafür zu gewinnen. Und sein größtes Anliegen war, ich möchte ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Sie sollen an einem Ort sein, wo sie in Frieden und in Ruhe leben können. Und irgendwie haben sich aber die Menschen, weil freier Wille, haben es irgendwie nicht ganz geschafft, dem gerecht zu werden. Und Gott hat es immer wieder versucht und hat wieder einen Bund geschlossen und wieder einen Bund geschlossen. Es hat nicht geklappt. Und so hat sich Gott gedacht, und ich mache das jetzt sehr kurz, diesen theologischen Exkurs. Und Gott hat sich gedacht, es ist jetzt genug, wenn ich es länger von den Menschen abhängig mache, dann wird das nie was. Ich mache es nicht länger von ihnen abhängig, ich mache es von mir abhängig und ich tue alles selbst, damit das funktioniert. Und so gehen wir wieder an den Anfang in Johannes 1, wo wir lesen, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde selbst Mensch. Und er wohnte, er zeltete, ist das ursprüngliche Wort, unter uns. Das berichtet uns Johannes. Gott kommt dem Menschen so nahe, dass er selbst Mensch wird. Er verschenkt einen Teil von sich selbst, seinen Sohn in diese Welt, um diese ursprüngliche Realität, Leben zwischen seiner Schöpfung, dir und mir, von Angesicht zu Angesicht wieder möglich zu machen. Und das ist nicht nur ein Versprechen für ein Leben in Ewigkeit. Wir denken ganz oft, Menschen leben in Hölle irgendwann. Ich kann heute sagen, mein Leben ohne Jesus war die Hölle. Das ist nicht erst nach dem Tod. Leben ohne Jesus ist echt schwierig. Das ist tough, das ist verformt. Das ist nicht ursprünglich designt. Und Gott wollte aber, dass es nicht nur eine Realität für die Ewigkeit ist, sondern schon ein Leben in Fülle jetzt und hier. Und so ist er Mensch geworden, in diese Welt gekommen. Und jetzt spulen wir ordentlich vor. Wir lesen Matthäus 27, ab Vers 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erfährt Verlassensein. Gott verlässt sich selbst. damit wir es nie wieder erleben müssen. Gott trennt sich von sich selbst, damit wir nie mehr getrennt sein müssen von ihm. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Heiligen und Sündhaften. Das wird hiermit aufgelöst. Der Tempel, zu dem zur selben Zeit das Lamm geschlachtet wird, zu gedenken, wie Mose das Volk Israel aus Ägypten herausführt, und der Priester, der alle Reinigungsrituale hinter sich gelassen hat, um irgendwie ins Allerheiligste reinzukommen, an den eine Schnür geschnürt war, damit, falls er doch vor der Heiligkeit Gottes umhaut und er stirbt, man ihn wieder rausziehen kann. Das muss ich mir vorstellen, ist völlig crazy. Diese Trennung gibt es nicht mehr. Das Heilige ist Mensch geworden und nicht nur Mensch geworden, er ist so sehr Mensch geworden, dass er stirbt, freiwillig. Und er nimmt Verlassensein auf sich, damit wir nie mehr verlassen sein müssen. Und ich spreche nicht von einem Gefühl von Einsamkeit, weil das kennen viele von uns, oder? Man hat hin und wieder Momente im Leben, wo wir einsam sind, wo wir uns verlassen fühlen. Und darf ich sagen, die kannte auch Jesus. Seine Eltern haben ihn im Tempel mal vergessen. Wahrscheinlich hat er ein Kindheitstraumata deswegen. Seine Eltern haben ihn vergessen im Tempel. Seine Jünger, dann wollten sie ihn von einem Berg runterwerfen, nachdem er gesagt hat, ich bin der Gesalbte. Jesus hat so oft erlebt, wie er auf Widerstand gestoßen ist. Jesus hatte ja nicht nur die 12 Jünger, er hatte noch erweiterte Jüngerkreise. Nachdem er einmal gesagt hat, ihr müsst von mir essen, damit ihr lebt, sind einmal 70 davon abgehauen. Jesus kannte Verlassensein. Jesus wusste, was es bedeutet, allein zu sein. Jesus war im Garten Gethsemane, hat gebetet und die Jünger haben geschlafen. Jesus wusste, was es bedeutet, alleine durch Situationen durchzugehen. Aber er spricht nicht von dieser Art von Verlassensein. Jesus spricht von einer Verlassensein vom Vater. Getrennt zu sein von ihm. Das ist das, was Jesus hier schreit und wo er Psalm 22 zitiert. Dieser Zustand des Getrenntseins vom Vater. Und das ist das, was Jesus auf sich nimmt, damit wir kein Getrenntsein von Gott erleben müssen. Dass wo auch immer wir sind, auch Jesus ist. Und das Spannende ist, Jesus sagt dann zum Schluss, wo den Jüngern den Auftrag gibt, sie sollen Jünger machen und die Menschen taufen und sie lehren. Und ich werde immer bei euch sein bis ans Ende aller Tage. Deswegen kann Jesus das sagen, weil er den Tod auf sich genommen hat, weil er Verlassensein erlebt hat, damit es niemand mehr von uns erleben muss. Es ist ein Zustand der Schöpfung, den Jesus erlöst. Und jetzt ist es aber so, dass wir Gott nicht immer spüren, nicht immer hören, es sich manchmal so anfühlt, als wäre er weit weg und ich irgendwo. Was heißt das dann praktisch, dass Jesus Verlassensein auf sich genommen hat, dass ich nie mehr verlassen sein muss? Und ich möchte ein paar Beispiele anschauen, wie Menschen Jesus begegnet sind oder Jesus den Menschen begegnet ist in der Karwoche, in dieser heiligen Woche und auch kurz vorher. Und ich hoffe, dass sie eine Inspiration für uns sind mit dieser Gewissheit, dass der Weg zum Vater frei ist. Und dass der heilige Gott niederschwellig zugänglich ist für jeden von uns. In jeder Situation, wo auch immer du herkommst. Bevor Jesus reitend am Weg nach Jerusalem ist, kommt ein Jericho vorbei. Und in Jericho sitzt am Straßenrand ein Blinder. Das lesen wir in Lukas. Ich glaube, Markus bezeichnet ihn, also nennt ihn, dass es der Bartimäus ist. So nennen wir ihn mal Bartimäus. Und der Bartimäus sitzt am Straßenrand, blind, wahrscheinlich bettelnd. Und er hört, irgendwas geht da vor sich, weil so viele Schritte höre ich normalerweise nie, wenn ich hier am Straßenrand sitze. Und er sagt, was ist hier los? Was geht ab? Jesus kommt. Und Bartimäus beginnt zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Und die Leute, psch, das macht man nicht, psch, wir wollen zu Jesus, hör auf, Bartimäus, psch, du Bettler, bettel weiter, psch. Aber Bartimäus lässt sich nicht abbringen und er schreit weiter, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Und Jesus stoppt, Jesus lässt sich unterbrechen und er lässt ihn holen. Und es ist nicht das erste Mal, dass Jesus stoppt und es ist nicht das erste Mal, dass sich Jesus unterbrechen lässt. Das macht Jesus. Und Bartimäus kommt zu ihm und Jesus fragt ihn, was kann ich für dich tun? Wie genial ist das? Ist dir bewusst, wie gut Jesus ist? Und Jesus fragt ihn, was kann ich für dich tun? Und Bartimäus sagt, ich möchte sehen. Und er wird sehen. Und das Erste, was Bartimäus sieht, ist Jesus. Und Bartimäus hat sich nicht abhalten lassen von seinem Selbstmitleid oder seinem, ich bin so arm und Jesus wird mich eh nie hören und ich kann eh nicht so laut schreien, dass er mich hört. Und jetzt sagen auch doch die Leute, ich soll leise sein. Jesus und Bartimäus hat sich nicht davon aufhalten lassen. Er wusste, dieser Jesus ist zugänglich und ich probiere es. Und Jesus erbarmt sich. Jesus zeigt Mitgefühl. Jesus zeigt Mitleid. Und ich habe hier ein paar Steine mitgebracht. Und ich möchte uns heute die Frage stellen, welche Steine uns im Weg sind, wenn es keinen Hindernis mehr gibt zu Gott. Weil Jesus den Weg befreit hat, weil Jesus verlassen sein erlebt hat, damit wir es nie erleben müssen. Was sind die Steine, die uns im Weg sind? Weil offensichtlich sind da welche, weil wir erleben es ja nicht immer. Aber Bartimäus hat sich von diesem Stein von Selbstmitleid, von ich bin ja so arm, ich bin hier der Blinde, ich bin hier der Bettler, nicht aufhalten lassen. Stolpere nicht über den Stein von Selbstmitleid, von deinen Umständen. Stolpere nicht, weil das erste Mal nach Jesus rufen nicht funktioniert hat. Gott erbarmt sich auch dir heute. Er erbarmte sich nicht nur einmalig den Bartimäus hier in der Nähe von Jericho. Jesus erbarmt sich auch heute dir und mir. Er lässt uns entscheiden. Bleiben wir am Straßenrand sitzen oder trauen wir uns, nach ihm zu rufen? Und dann ist er in Jericho und dann gibt es da den Zachäus. Ich glaube, das ist der Kids Club Number One Geschichte, oder? So ein kleiner Mann, der so klein ist, dass er vom Baum klettern muss. Also ich identifiziere mich super mit ihm, weil ich auch klein bin. Ich müsste fast auf die Pflanze steigen. Nein, Spaß. Also auf jeden Fall, ich identifiziere mich mit Zachäus. Zachäus war so klein, ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer haben die Steuern eingetrieben für die Römer und die haben immer ordentlich was draufgelegt, um sich selbst noch daran zu bereichern. Die hatten absolut einen schlechten Ruf. Schlechten Ruf. Die waren sehr unbeliebt. Und offensichtlich hat den Zachäus da auch niemand durchlassen durch diese Menschenmenge. Und er ist auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Und es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei Bartimäus. Weil was macht Jesus? Er bleibt stehen. Und er schaut rauf und sagt, hey du, ich komme heute Abend zum Essen vorbei. Das macht er wirklich. Sagt, komm runter Zachäus. Ich komme heute Abend zum Essen. Zachäus hätte zurückhaltend sein können. Er hätte auch sagen können, mein Ruf ist so schlecht, der will eh nichts mit mir zu tun haben. Aber er streckt sich aus, diesen Jesus zu sehen. Und er lässt nicht den Stein in den Weg kommen und stolpert darüber, aufgrund von seinem Ruf, auf seiner Herkunft, auf das, was die Leute von ihm reden. Und ich glaube, dass Jesus sich nicht nur bei Zachäus einladen möchte zum Essen, er möchte sich auch bei dir und bei mir einladen zum Essen. Und die Frage ist, machen wir ihm auf? Machen wir ihm auf? Darf er sich zu uns setzen, zu unserem Tisch setzen? Gott wohnt nicht mehr länger in einem Tempel und wartet darauf, dort angebetet zu werden, dass ihm dort Opfer gebracht werden. Gott wohnt in jedem von uns und er möchte in uns einziehen. Jesus reitet nach Jerusalem auf einem Esel. Kennt irgendjemand, also in Südtirol, da wo ich herkomme, gab es immer die Trophäe, wer der Palmesel wird. Kennt das wer? Nein? Das war immer die Person, die als letztes aufgestanden ist am Palmsonntag, war der Palmesel. Und es war dann immer unter uns Kids so ein bisschen eine leichte Challenge, wer es schafft, länger im Bett zu bleiben. Wobei als Jugendlicher hat das dann ein bisschen, ist das dann ausgeartet, aber es, genau, das war wegen dem Fortgehen, ist dann ausgeartet. Auf jeden Fall, Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Und die Menschen jubeln ihm zu. Und sie schreien, Hosianna, Gott, hör uns. Und sie feiern ihn. Und sie wedeln ihm zu. Und sie werfen Sachen am Boden. Und sie sind völlig außer sich. Das sind dieselben Leute, die wenig Tage später rufen, kreuzigt ihn. Oder zumindest, die nichts dagegen getan haben, dass er nicht gekreuzigt wird. Und ich habe darüber nachgedacht, wie oft wir über diesen Stein stolpern, dass wir am Samstag im Gottesdienst sind, die beste Zeit im Lobpreis haben, uns denken, boah, Hammerpredigt, Bistro war nice, ich war beim Gebetsteam, Gott ist mega. Und dann am Montag wissen wir nicht einmal, wie man Jesus buchstabiert. Und wir stolpern über diesen Stein, uns dann schlecht zu fühlen und Schuldgefühle zu haben und zu denken, jetzt haben wir es schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, die Bibel zu lesen. Und jetzt sollte ich da am Samstag in die Church und soll Joy singen, obwohl ich überhaupt keine Freude habe oder Blessed be the Lord und ich spüre es überhaupt nicht und überhaupt. Und außerdem führe ich mich dann auf wieder Mittwoch wie weiß ich nicht wer. Aber ich möchte dir heute sagen, stolpere nicht über den Stein zu glauben, dass du nicht Jesus zujubeln darfst. Weil Jesus unterbindet das nicht. Er weiß genau, dass die Menschen ihm kreuzigen werden, ein paar Tage später. Das ist krass, oder? Das sind dieselben Menschen. Das sind nicht völlig andere. Und wir denken oft, na, wir haben dann Schuldgefühle und denken, na, wir dürfen nicht mehr und ich komme einfach nicht mehr. Na, ich war jetzt schon 3 Jahre nicht mehr in der Church, ich traue mich nicht mehr zu kommen. So ein Blödsinn. Jesus würde nie so denken. Jesus hat verlassen sein erlebt, damit wir es nie mehr sein müssen. Und das heißt auch, wenn wir uns am Montag schlecht aufführen oder nicht mehr wissen, wie man Jesus buchstabiert. Stolpere nicht über den Stein von einem scheinbaren Doppelleben. Es gibt immer wieder Chancen. Nicht nur zweite und dritte, 77. 77 mal 77. Dann ging Jesus schon wieder essen. Also Jesus war offensichtlich mit Essen beschäftigt in der Karwoche. Nicht nur mit Reden halten. Und er war eingeladen in Bethanien, dort hatte er Freunde, Maria, Martha und Lazarus. Und er war dort zum Essen eingeladen. Und viele von uns kennen die Geschichte. Die Maria, die dieses Gefäß mit Öl, mit diesem teuren Öl, wo man nicht genau weiß, woher hat die das jetzt? Ist das dieselbe Maria wie die Prostituierte im anderen Evangelium? Und war das ihr Verdienst? Oder hätte sie das auch für einen Ehemann aufheben sollen? Oder war die so reich und hat sie sich das selbst gekauft? Irgendwie weiß man es nicht ganz genau, woher die das hatte. Mysteriös. Auf jeden Fall verschwendet sie dieses komplette Öl über Jesus. Jesus hat wahrscheinlich die ganze Woche nach diesem Öl gestunken. Weil das kriegst du ja nicht einfach runter. Und die gießt das aus über ihm und sie ist so verschwenderisch. Und wisst ihr, wer das überhaupt nicht gepackt hat? Der Judas. Und bevor ich zum Judas komme, möchte ich diesen Punkt machen. Stolpere nicht über den Stein, Gottes verschwenderische Liebe nicht für dich anzunehmen und es dann nicht selbst herzugeben. Maria war so verschwenderisch, weil sie einen verschwenderischen Jesus erlebt hat in ihrem Leben. Sie durfte zu seinen Füßen sitzen. Sie hat ihn gekannt als ihren Freund, als ihren Lehrer, als ihren Meister. Und deswegen konnte sie selbst so verschwenderisch sein. Komm Jesus nahe, erlebe seine verschwenderische Liebe für dich und du wirst selbst verschwenderisch werden. Sondern der Einzige, der das nicht gepackt hat, war der Judas. Für den war das hoch ineffizient, weil mit diesem Geld hätte man was Besseres machen können. Und Judas hatte ein anderes Bild von Jesus. Er hat erwartet, dass Jesus anders ist. Das kann doch nicht der Messias sein. Darf ich dir sagen, stolpere nicht über ein falsches Gottesbild. Stolpere nicht darüber, dass Jesus vielleicht nicht immer die Antworten gibt, die du gern hättest. Stolpere nicht über ihn, weil du manchmal etwas in der Bibel liest, was du nicht verstehst oder einordnen kannst. Oder weil er nicht so effizient ist, wie du das gerne hättest. Nicht so schnell ist, wie du das gerne hättest. Wir bleiben noch kurz bei Judas. Wir gehen in die nächste Szene. Jesus ist schon wieder am Essen. Erstes oder letztes Abendmahl, wie auch immer du es nennen möchtest. Und Jesus wäscht die Füße, um seine dienende Leiterschaft zu zeigen, um ihnen was beizubringen. Und mich hat es die letzten Wochen, wo ich nachgedacht habe, ich habe das vorher noch nie gecheckt, Jesus hat die Füße von Judas gewaschen. Der Verräter durfte diesem Jesus so nahe kommen, wie jeder andere. Wie jeder andere. Er hat ihm die Füße gewaschen und da hat Judas ihn eigentlich schon verraten gehabt. So gut ist Jesus, dass auch wenn er weiß, dass wir es verbocken, er uns trotzdem, ich nenne das jetzt mal sinnbildlich, die Füße wäscht. Er erträgt Verlassensein am Kreuz, weil er will, dass wir ihm so nahe sind. Auch in unseren schlimmsten Stunden. Auch in unseren schlimmsten Stunden. Und nicht hat der Judas die Füße gewaschen. Petrus hat ihn zwar nicht verkauft und verraten, aber Petrus hat ihn verleugnet. Petrus hat so getan, als würde er ihn nicht kennen. Auch ihm hat er die Füße gewaschen. Auch den anderen Jüngern hat er die Füße gewaschen, die alle davongelaufen sind. Jesus lässt sie nahe kommen. Und vielleicht ist dein Stein, um eine Verbundenheit mit Jesus zu leben, dass du denkst, dass du es verbockt hast. Selbst Schuld. Vielleicht denkst du, du hast versagt. Du hast Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Darf ich dir heute sagen, stolper nicht über den Stein, weil es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung. Gott möchte dir vergeben. Du darfst es empfangen. Vielleicht hast du Jesus den Rücken gekehrt. Jesus wartet nur darauf, dass du dich wieder umdrehst. Wir schauen in die letzte Szene. Gemeinsam mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher hingerichtet. Die hängen links und rechts neben ihm. Und der eine versteht nicht, dass wenn er der Messias ist, dann könnte er sich einmal befreien und bitte uns zwei gleich mit. Also das war sein Vorschlag an Jesus. Und der andere weiß um seine Schuld. Und er bittet Jesus, an ihn zu denken, wenn er seine Herrschaft als König antritt. Und was antwortet ihm Jesus? Also wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, du, ich bin hier am Sterben. Ja, ich bete für dich. Das sagen wir Christen ja dann so oft. Jesus sagt auch nicht, du, lass mich in Ruhe, ich pack's gerade, ich häng da gerade, hör auf. Was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der war weder getauft, noch hatte er einen Starterkurs. Noch war er beim Befreiungsdienst, noch war er beim Gebetsteam danach. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das bewegt mich zutiefst. Und er ist nicht über den Stein gestolpert, zu denken, dass er nichts falsch gemacht hat. Dass er frei von Schuld ist, sondern er wusste, da ist Schuld. Aber es gibt jemanden, der ihm irgendwie ein bisschen helfen kann. Was hält dich auf? Was hält dich zurück? Was sind die Steine in deinem Leben, die dich nicht ganz begreifen lassen, dass Gott dich nie verlassen wird? Dass er Verlassensein getragen hat, dass du es nie erleben wirst. Und vielleicht ist der eine oder die andere hier, und ich kenne dieses Gefühl sehr gut von Verlassensein. Es ist ein schieres Gefühl. Aber ich glaube, dass auch Gott das heilen möchte, wenn wir erkennen, dass er selbst in diesen Situationen, wo wir uns sehr allein und einsam und verlassen gefühlt haben, er dennoch mit uns war. Was ist der Stein, der dir im Weg steht? Und ich muss es jetzt sagen, Spoiler, es gibt eigentlich keinen Stein mehr. Der Stein wurde weggerollt. Jesus blieb nicht nur am Kreuz. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Es gibt nicht nur mehr keine Trennung von Vorhang im Tempel. Es gibt dieses Verlassensein, der Tod hat nicht gewonnen. Er hat nicht gewonnen. Jesus hat gesiegt und er lebt. Und es gibt keinen Stein mehr. Es gibt ihn nicht mehr. Und deswegen, weil es den nicht mehr gibt, darfst du den Stein heute wegnehmen. Wo auch immer du ihn gerade hast. Vielleicht denkst du, ich bin so schuldig, ich kann nicht zu ihm. Roll diesen Stein heute weg mit Gottes Hilfe. Und das Team kann dazukommen. Vielleicht denkst du, ich brauche Gott nicht. Ich möchte dich einladen, darüber nochmal nachzudenken. Stolpere nicht über den Stein der Selbstgerechtigkeit. Stolpere nicht über den Stein von Minderwert, der sagt, ich bin so klein oder ich bin so arm. Stolpere nicht über den. Stolpere nicht über den Stein von Selbstmitleid, von meine Umstände sind so und so, ich irgendwie schaffe ich es nicht. Stolpere nicht über diesen Stein. Jesus lädt dich ein, noch einmal zu rufen. Und ich bin davon überzeugt, dass er stehen bleiben wird, er sich unterbrechen lassen wird, um dir zu begegnen. Wo hört Ostern auf? Ich würde sagen, bis nicht eine neue Himmel und eine neue Erde geschaffen wird, durch Jesus hört Ostern nie auf. Ostern geht weiter, weil es immer wieder Menschen geben wird, wie du und ich, die erkennen, dass sie ohne Jesus nicht leben können. Die erkennen, dass dieser Jesus am Kreuz alles getragen hat, alles ertragen hat und einen Weg freigemacht hat zum Vater. Und dieses Geschenk, das Jesus uns bietet, das war nicht günstig. Das war nicht billig. Man könnte denken, ja, das heißt, ich kann es eh wurscht, wie ich lebe, was ich tue, der Weg ist frei. Um ehrlich zu sein, ja. Wisst ihr, viele denken, christlicher Glaube hat damit zu tun, dass man sich an Regeln hält. Nicht in erster Linie. In erster Linie geht es darum, dass wir einen wunderbaren Jesus haben, der einen Weg geschaffen hat zum Vater. Dass wir nicht mehr in einem Zustand des Verlassenseins leben müssen. Dass unsere Schuld getragen ist, dass wir nicht ständig über dieselben Steine immer wieder und immer wieder stolpern. Dass es nicht mehr länger von uns abhängig ist, sondern dass es abhängig wurde von ihm. Er wurde Mensch und hat damit alles getragen und ertragen und alles bezahlt und alles erkauft. Und deswegen würde ich sagen, beginnt Ostern immer wieder und immer wieder, wenn sich Menschen entscheiden, mit Jesus zu gehen. Und ich möchte behaupten, dass das auch für uns nicht ganz billig ist. Weil es heißt, dass wir uns selbst immer wieder sterben müssen. Davon spricht auch die Bibel, dass wir mit ihm gekreuzigt sind. Weil das bedeutet, dass wir, da wo wir denken, wir im Recht sind, dass da, wo uns Dinge zurückhalten, dass wir die aufgeben, dass wir die Steine wegnehmen, dass wir dieses Geschenk annehmen. Also ich lade uns ein, heute Ostern wieder neu zu beginnen in unserem Leben. Ein kleines Stückchen mehr zu erkennen, welcher Stein im Weg ist, der aber eigentlich gar nicht mehr da sein müsste. Und der Weg ist frei zu ihm. Wir werden Abendmahl feiern. Als Erinnerung für das, was Jesus getan hat am Kreuz. Aber auch, dass er lebt. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Lass dich heute bewegen von diesem Jesus, der totales Verlassensein auf sich genommen hat, der Gericht ausgehalten hat. Es wurde dunkel, die Erde bebte, um einen Weg für dich zu schaffen. So sehr hat Gott dich geliebt und so sehr liebt er uns, dich und mich, dass er das getan hat, dass er das vollbracht hat. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne noch beten. Dann darfst du durch die Mitte nach vorne zum Abendmahl kommen und auf die Seite wieder auf deinen Platz gehen. Wir werden in dieser Atmosphäre bleiben. Wir werden noch gemeinsam singen. Und ich möchte dich einladen, zu meditieren. Wo dein Stein ist, was hält dich auf, worüber stolperst du? Jesus möchte sich dir erbarmen, so wie Bartimäus, so wie Zachäus. Jesus möchte dir dienen, so wie er Judas gedient hat. Jesus möchte dich verschwenderisch lieben, so wie er Maria verschwenderisch geliebt hat und die verschwenderische Liebe zurückgegeben hat. Stolpere nicht über das Doppelleben. Komm zurück. Stolpere nicht über die Selbstgerechtigkeit. Jesus, wie wunderbar bist du. Gott, der sich selbst gibt. Gott, der verlassen ist, der sich selbst verlässt, damit wir es nie wieder erleben müssen, damit wir in einen erlösten Zustand kommen. Und wir wollen diesen Gedanken, es ist mehr als ein Gedanke, diese Realität für uns ergreifen, weil es bedeutet, dass es mit uns macht und dass wir diese Welt verändern können. Bis ans Ende aller Tage bist du mit uns, Jesus. weil du einen Preis bezahlt hast, der nicht günstig war und auch heute nicht günstig ist. Und ich möchte mich heute entscheiden, und ich glaube, dass es einige hier sind, zu sagen, Ostern beginnt heute mit mir. Weil ich bereit bin, ein Stück und vielleicht ein Stück mehr als letzte Woche oder als letztes Jahr hinzugeben und das zu empfangen, was Jesus für mich hat. Danke, dass es keinen Stein mehr gibt, über den wir eigentlich stolpern können. Der Stein ist weggerollt, der Tod ist besiegt und wir dürfen in einer neuen Realität leben. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Ewigkeit mit dir. Komm zum Abendmahl. Vielleicht gibt es etwas, wofür du Buße tun möchtest, umkehren möchtest, wo du sagst, da möchte ich neu denken. Vielleicht möchte auch der eine oder die andere von euch einen Stein bewusst in die Hand nehmen und wieder ablegen als Zeichen dafür, dass dieser Stein nicht mehr sein soll im Leben.